Ewigkeitssonntag, der zweite Sonntag im November, der uns mit einer Realität konfrontiert, die kaum ein Mensch gerne wahrnimmt. Das ist sonderbar. Ich machte mir in diesen Tagen doch Gedanken darüber. Schaut mal, wir beschäftigen uns mit so vielen Dingen, die überhaupt nicht sicher sind. Sicherheit ist ja unter Deutschen sowieso ein ganz großes Thema, nicht wahr? Wir wollen alles möglichst sicher machen. Es gibt Sicherheitsvorschriften für alles und jenes und ist auch gut. Die Spanier lachen ein bisschen über uns. Die sagen immer, ihr baut für die Ewigkeit. Oder manche, die es nicht so humorvoll nehmen, die sagen, ihr baut für den Krieg. Ja, aber es muss sicher sein. Es muss unbedingt sicher sein. Ich erinnere mich in meiner Studienzeit, da haben wir Gebäude kalkuliert und irgendwie hatte ich den Eindruck, der Stahl, den wir da in den Beton einbauen wollten, das war viel zu viel. Und der Prof sagte, wir rechnen mit einer 7-fachen Sicherheit. Also, was einfach halten würde, multiplizieren wir mit 7. Sicherheit ist etwas, was groß geschrieben wird. Eine Plage in Deutschland, diese Einbrüche ständig. Meine Eltern erinnerten mich an dieses Thema, das es auch an der Costa Blanca einmal gab. Ja, wir hatten einmal Jahre, wo ständig eingebrochen wurde. Und die Firmen, die Gitter verkauft haben und besondere Verriegelungen, die hatten Hochkonjunktur. Auch in dieser Kirche wurde einmal eingebrochen und seitdem haben wir innen besondere Gitter. Besondere Verriegelungen, nicht Gitter natürlich. Sicherheit ist etwas ganz Wichtiges. Wenn uns jemand mit Sicherheit die nächsten Lottozahlen voraussagen könnte, würden wir alle einen Lottoschein kaufen, nicht wahr? Ich meine jetzt diese Lotterie, die jetzt im Dezember stattfindet, wo, ich glaube, es ist der 21. Dezember, die Straßen menschenleer sein werden und alle sitzen in irgendwelchen Lokalen, der Fernseher läuft und diese Kinder aus diesem Kloster wie jedes Jahr singen die Ziehung der Lottozahlen. Der Gordo, die weltgrößte Lotterie, findet statt. Wenn uns jemand mit Sicherheit sagen könnte, Sicherheit. Wenn wir unser Geld heute auf die Bank bringen, dann tun wir das, weil es dort sicherer ist. Und wenn ich meiner Anlageberaterin dann in der Bank sage, sie soll mir doch ein Produkt empfehlen ohne Risiko, also etwas Sicheres, dann guckt sie mich an mit traurigen Augen. Wir verstehen uns gut. Und in ihren Augen steht, ach Herr Faas, lassen Sie uns doch lieber einen Kaffee trinken gehen. Sie kann mir nichts empfehlen, was sicher ist. Sie empfiehlt mir irgendwelche Aktienpakete. Sage ich nein, möchte ich nicht. Doch mit einem Thema, das ganz sicher ist, beschäftigen wir uns gar nicht gerne. Nämlich damit, dass wir sterben werden. Wenn es irgendetwas gibt, was sicherer ist, das würde ich gerne hören. Das ist mal ganz sicher, wie das Amen in der Kirche, sagen wir in einer Redewendung, nicht wahr? Darum dieser Ewigkeitssonntag. Viel zu wenig, nur einmal im Jahr daran zu denken. Ich als Pastor denke häufiger dran, bei jeder Beerdigung, bei jeder Trauerfeier ist das natürlich ein Thema. Manchen wird die Überraschung im Gesicht stehen über dem Text, den ich zum Ewigkeitssonntag ausgesucht habe. Eigentlich müsste ich ja den Kilian lesen lassen, ne? Wenn er demnächst zum nicht mehr da ist. Ich lese heute nochmal selbst. Wer seine Bibeln dabei hat, ich sehe, ich höre überhaupt nichts rascheln. Oh doch, einer, immerhin. Noch eine, sehr gut, sehr gut. Ja, das nächste Mal frage ich wirklich danach, dass ihr sie mal hochhaltet, ne? So. Manche zücken ihre Handys, nicht zum Telefonieren, sondern um Matthäus 25 aufzuschlagen, hoffentlich. Die Verse 1 bis 13. Wer sich in Gottes Wort ein bisschen auskennt, der weiß, das Matthäus-Evangelium ist mit dem 25. Kapitel schon so ziemlich am Ende. Jesus erzählte eine kleine Geschichte. Ich habe eine ganz moderne Übersetzung gewählt, aber die meisten von euch kennen sie nach der guten alten Luther-Übersetzung. Jesus sagt, wenn Gott sein Werk vollendet, wird es zugehen wie in der folgenden Geschichte. 10 Brautjungfern gingen mit ihren Lampen hinaus dem Bräutigam entgegen, um ihn zu empfangen. 5 von ihnen handelten klug, die anderen 5 gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen nur ihre gefüllten Lampen mit, während die Klugen auch noch Öl zum Nachfüllen mitnahmen. Weil der Bräutigam sich verspätete, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die 10 Brautjungfern standen auf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Da baten die Gedankenlosen die anderen, gebt uns von eurem Öl etwas ab, denn unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen sagten, ausgeschlossen, dann reicht es weder für uns noch für euch. Geht doch zum Kaufmann und holt euch welches. So machten sich die 5 auf den Weg, um Öl zu kaufen. Inzwischen kam der Bräutigam. Die 5 Klugen, die darauf vorbereitet waren, gingen mit ihm hinein zum Hochzeitsfest und die Türen wurden geschlossen. Schließlich kamen die anderen nach und riefen, Herr, Herr, mach uns auf! Aber der Bräutigam wies sie ab und sagte, ich versichere euch, ich kenne euch nicht. Darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus. Soweit dieser Text aus dem Matthäusevangelium. Jemand fragte die bekannte Schriftstellerin Luise Kaschnitz danach, wie sie den Tod beschreiben würde oder auch das Leben, zu dem der Tod ja nun zwingend gehört. Und sie schreibt in ihrem Buch, wenn einer sich vornehme, das Wort Tod nicht mehr zu benutzen, auch kein anderes, das mit Tod zusammenhängt, mit dem Menschentod oder mit dem Sterben der Natur, ein ganzes Buch würde er schreiben, ein Buch ohne Tod, ohne Angst vor dem Sterben, ohne Vermissen der Toten, die natürlich auch nicht vorkommen dürfen. Ebenso wenig wie Friedhöfe, sterbende Häuser, tödliche Waffen, Autounfälle, Mord. Er hätte es nicht leicht, dieser Schreibende. Jeden Augenblick müsste er sich zur Ordnung rufen, etwas, das sich eingeschlichen hat, wieder austilgen. Schon der Sonnenuntergang wäre gefährlich. Schon ein Abschied. Schon das braune Blatt, das herabweht. Erschrocken streicht er das braune Blatt. Nur wachsende Tage, nur Kinder und junge Leute, nur rasche Schritte, Hoffnung und Zukunft. Ein schönes Buch, ein paradiesisches Buch. Zitiere ich aus dem Neunkirchner Kalender, wo es 98 so abgedruckt war. Dieser Schreibende, er hätte es nicht leicht. Und selbst wenn er es schaffen würde, dann wäre das kein Buch über unser Leben. Weil der Tod gehört dazu. Und alle, die in unserer Mitte sind und vorhin nach vorne gegangen sind, hier eine Kerze angezündet haben, die in diesem Jahr oder in den vergangenen Jahren einen ihrer Lieben verloren haben, sie würden in diesem Buch an keiner Stelle vorkommen. Ihre Trauer nicht, ihre Zweifel nicht, ihr Alleinsein nicht, und auch der Schmerz über den Abschied nicht. Auch nicht die unsicheren Schritte in eine neue Zukunft. Das alles wäre ausgeklammert. Das würde nicht vorkommen. Und trotzdem versuchen die Menschen merkwürdigerweise genau das zu tun. Obwohl es das Einzige ist, was ganz sicher ist. Der Tod. Doch die Menschen versuchen dieses Buch ohne den Tod zu schreiben. Sie schauen am liebsten weg. Und wenn sie hören, ein Arbeitskollege liegt todkrank im Bett, dann geht man schnell zu einem anderen Thema über. wenn die Beerdigung möglichst schnell vorbei ist, noch bei dem sogenannten Leichenschmaus, höre ich immer wieder, sie sprechen über alles Mögliche, nur nicht über den Verstorbenen. Man flüchtet sich in leere Sprüche, wenn man am Krankenbett steht. Wie passt da dieser Predigttext hinein in diesen Tag? Ihr habt es gehört oder selbst nachgelesen, das Wort Tod kommt in diesem Text auch nicht vor. Und doch spricht der Text ganz deutlich genau davon. Er beschreibt es in ganz eindrücklichen Bildern, nämlich das, was nach dem Tod kommt. Und zwar nicht nur irgendwie so ganz vage, nebulös und verschwommen. Jesus macht ganz klar, es gibt dieses Leben nach dem Tod. Und er beschreibt dieses Leben nach dem Tod wie ein wunderschönes Fest. Er vergleicht das ewige Leben mit einer Hochzeit. Denkt mal zurück, wann wart ihr das letzte Mal auf einer Hochzeitsfeier? Oh, wir haben in der Gemeinde einige gefeiert. Leider habe ich hier nicht oft das Vergnügen, eine grüne Hochzeit zu zelebrieren, sondern häufiger eine silberne, eine goldene und vor kurzem auch mal eine diamantene. Aber Hochzeit ist Hochzeit. Ich freue mich immer an den glücklichen Gesichtern. Und manchmal höre ich im Vorgespräch, auch bei einer silbernen Hochzeit, mein Schatz, ich würde dich glatt nochmal heiraten. Manchmal höre ich es auch nicht, das macht mich dann nachdenklich. Jesus, er spricht über das Leben nach dem Tod und er nimmt das Bild einer Hochzeit, wo gefeiert wird. Wir haben am letzten Freitag im Teenie-Kreis eine Hochzeit aus dem Alten Testament angeguckt. Und da ist schon was ganz Dolles beschrieben. Jakob, der muss so gefeiert haben bei seiner Hochzeit, dass er es nicht merkte, dass er neben der falschen Frau aufwachte. Starkes Stück, ne? Die haben nicht 2-3 Stunden gefeiert. Die haben mehrere Tage bis zu einer Woche gefeiert. Und zwar, was das Zeug hält. Nun muss man zu Jakobs Entschuldigung sagen, die Braut war damals die ganze Zeit verschleiert. Er hätte höchstens an ihrem Gang oder vielleicht auch an ihrer Figur erkennen können, ob es Lea war oder seine geliebte Rahel. Naja, lest das selber einmal nach. Es muss eine dolle Hochzeit gewesen sein. Hochzeiten sind etwas Schönes. Wir feiern gerne. Wir teilen gerne das Glück der anderen. Ein gutes Essen gehört dazu, aber es gehört eben nur dazu. Stellt euch ein trauriges Brautpaar vor und ein 6-Gänge-Menü. Würdet ihr nicht lieber an einer Hochzeit teilnehmen, wo ein strahlendes Brautpaar vor euch steht, die sich verliebt angucken, wo das Glück geradezu überspringt und es gäbe nur ein 2-Gänge-Menü? Ich wähle auf jeden Fall das Zweite. Gar keine Frage. Davor freuen sich 10 junge Frauen auf eine Hochzeit. Eine orientalische Hochzeit begann am Abend, nicht am Tag. Sie möchten dabei sein. Sie möchten den Bräutigam und seine Braut begleiten an diesem besonderen Tag ihres Lebens. Sie möchten den beiden Glück und Segen wünschen. Wer im vergangenen Jahr einen geliebten Menschen verloren hat, hat genau die gegenteilige und umgekehrte Erfahrung gemacht. Da wird einem bewusst, dass bei dem nächsten Fest der Verstorbene nicht mehr dabei sein wird. Dass in diesem Familienkreis, wo jeder seinen angestammten Platz hat, ein Stuhl leer bleiben wird. Gerade bei diesen Familienfesten, gerade wenn jetzt Weihnachten kommt, werden manche besonders verzweifelt sein. Da scheint es doch überhaupt nicht zu passen, dass wir an diesem Ewigkeitssonntag von einer Hochzeit reden. Aber genau das ist die Hoffnung, die uns als Christen trägt. Genau das, darum habe ich diese Lieder ausgesucht, die wir vorhin miteinander gesungen haben. Mit dem Tod ist nicht einfach Schluss. Da kommt noch was. Die zweite Halbzeit. Das Leben auf dieser Welt ist nur der Anfang. Und dieses neue Leben in der Welt Gottes, das ist so schön, dass die stärksten Bilder der Freude gerade ausreichen, um es zumindest annähernd zu beschreiben. Darum der Vergleich mit der Hochzeit. Für die meisten wohl das schönste Fest, das man sich vorstellen kann. Das ist unsere Hoffnung. Das heißt natürlich nicht, dass wir Christen nicht mehr Angst vor Schmerzen, vor dem Alleinsein mehr haben müssten. Doch, die haben wir auch. Niemand leidet gerne Schmerzen. Niemand freut sich auf das Einsamsein. Aber für Christen bleibt der Tod mit Gefühlen verbunden, die weit darüber hinaus reichen. Hier kommt die Hoffnung durch. Dieser Tod ist kein Ausrufezeichen, er ist ein Doppelpunkt, eine Durchgangsstation, eine Tür zu einer neuen Welt Gottes. Ein erfahrener Christ wurde einmal gefragt, sag mal, hast du denn gar keine Angst vor dem Tod? Und er gab ehrlich zur Antwort, ich habe auch manchmal Angst vor dem Tod. Natürlich zittere ich manchmal auch bei dem Gedanken an den Tod. Aber ich stehe auf einem Felsen und dieser Felsen zittert nicht. Das war eine ehrliche Antwort, nicht wahr? Oh, wir können gut am grünen Tisch reden, wenn es uns gut geht. Aber ich habe auch Christen erlebt, die in ihren letzten Stunden noch von vielen Anfechtungen und Zweifeln geplagt wurden. Und es waren harte Zeiten, bevor sie in die Ewigkeit übergehen. Aber was für ein eindrückliches Bild. Der Felsen, auf dem ich stehe, zittert nicht. Von dieser Hoffnung möchte ich heute Abend reden. Diese Hoffnung, die haben wir einander zugesungen, miteinander, füreinander beten, dass wir hindurchgetragen werden zu diesem Fest. Zurück zum Predigttext. Jesus beschreibt in seinem Gleichnis, wie es sein wird in der neuen Welt Gottes. Wie es sein wird am Ende der Zeiten, wenn er wiederkommen wird. Er selbst ist der Bräutigam. Und die 10 Mädchen, das sind die Menschen, die an ihn glauben und mit ihm zu diesem großen Fest möchten. Wie es üblich ist in Palästina, Brautjungfern gehen dem Bräutigam entgegen, der aufgehalten ist durch sehr umfangreiche Mitgiftverhandlungen. Und je länger die Verhandlungen dauerten, umso größer das Kompliment für die Braut, umso mehr wertgeschätzt war sie nämlich. Je länger das Feilschen um den Brautpreis dauert, desto geachteter die Braut. Hier ist eine Braut sehr geachtet worden, weil es wird nicht nur dunkel, es wird Mitternacht. Die Lampen dieser 10 Mädchen sind wahrscheinlich normale Windlichter. Wir wissen es nicht genau von der Übersetzung. Vielleicht aber auch Fackeln, die um die in einen Öl getränkter Lappen gewickelt ist. Und nun passiert 5 von diesen Mädchen eine folgenschwere Panne. Sie haben kein Ersatzkännchen mehr dabei. Die Lampen sind abgebrannt, das Öl ist leer. Und genau in diesem Moment ruft einer, der Bräutigam kommt. Nun möchten sie ihm entgegengehen in einer Lichterprozession. Damals gab es noch keine Straßenbeleuchtung. Nun wäre es natürlich falsch, jeden einzelnen Punkt aus dem Gleichnis ausdeuten zu wollen. Jesus will sicher nicht sagen, dass man sich Glauben kaufen kann. So wie die 5 Mädchen, denen das Öl ausgegangen ist, schnell mal zum Kaufmann laufen. Genauso wenig möchte er die 5 anderen als Egoisten darstellen, weil sie ihren Freundinnen kein Öl abgegeben haben. Aber Glauben kann man nicht teilen. Jeder ist für seinen eigenen Glauben verantwortlich. Das möchte Jesus sagen. Es kann sein, dass sich 10 Menschen auf den Glauben an Jesus Christus einlassen, sich bewusst dafür entscheiden, Jesus nachzufolgen. Aber manche halten nicht durch bis zum Ende. Es kann sein, dass man vielleicht in jungen Jahren erste Schritte im Glauben getan hat. Aber mit der Zeit sind Dinge wichtiger geworden. Die Karriere, das Leben, die Familie, das, was uns im Leben so umtreibt. Und die Sache mit Jesus und dem Christsein im Alltag rückte mehr und mehr in den Hintergrund. Aus der Gemeinde, aus der ich komme in Bonn, da haben wir eine sonderbare Erfahrung gemacht. Ich hatte eine sehr große Jugendgruppe, 100 Jugendliche. 100 mitunter sehr aktive Jugendliche. Wir legten Wert darauf, miteinander zu arbeiten und die meisten hatten eine Aufgabe. Und dann passierte Folgendes. Da heiratet ein Paar aus unserer Jugendgruppe und sie tauchen komplett ab. Sie bleiben Mitglieder in der Gemeinde, aber man sieht sie nicht mehr. Nicht am Sonntag und auch sonst nicht mehr. Okay, möchte man sagen, lass die doch in Ruhe in ihren Flitterwochen. Aber bei manchen hören die Flitterwochen so gesehen gar nicht auf. Viele dieser jungen Leute habe ich nie wieder in der Gemeinde gesehen, weil andere Dinge auf einmal wichtig wurden. Auf einmal wurde ein Kind geboren, die Familie wurde größer, ein größeres Auto musste her, dazu musste man mehr Geld verdienen, dann wurde ein Haus gebaut und ehe man sich's versah, waren 20 Jahre weg, 20 Jahre ohne Gemeinde. Und der Schritt zurück ist vielen dann nicht mehr gelungen. Bei vielen ist die Flamme des Glaubens in dieser Zeit erloschen. Und das macht dieses Gleichnis so ernst und so nachdenklich. Bei aller Freude über das bevorstehende Fest, das doch alle 10 Mädchen vor Augen hatten, aber erst am Schluss merken sie, dass sie es versäumt haben, Öl mitzunehmen. Und dann war es zu spät. Und am Ende war die Tür zu. Liebe Gemeinde, wir fragen uns, warum erzählt Jesus solche Geschichten? Will er uns Angst machen? Hätte der Bräutigam nicht etwas verständnisvoller und barmherziger sein können, als die 5 Nachzügler endlich zum Fest kamen? Redet Jesus hier nicht letztlich von sich selbst, von Gott, wie er handelt am Ende der Zeiten? Ich selbst kann es nur von einer tiefen Sorge her verstehen, die Jesus erfüllt hat. Er möchte die Zuhörer aufwecken, aufrütteln. Nehmt das mit dem Glauben nicht so auf die leichte Schulter. Lass nicht zu, dass sich so schnell irgendwelche Dinge in deine Beziehung zu deinem Herrn stellen. Mach keine halben Sachen. Stellt euch Gott ganz zur Verfügung mit dem, was ihr seid. Und dann werdet ihr dabei sein bei dem großen Fest der Herrlichkeit. Aus dieser Sorge heraus erzählt Jesus dieses Gleichnis. Es kann zu spät sein. Es kann sein, dass man das Sicherste, das Wichtigste im Leben versäumt. Wie bitter dieses zu spät. Auf wen dieses Urteil einmal zutrifft, das können wir getrost unserem Herrn überlassen. Wir brauchen uns jetzt nicht den Kopf zu machen, was ist mit unseren Angehörigen, für die wir ein paar Kerzen angezündet haben. Gott wird ein gerechtes Urteil sprechen, darauf können wir uns verlassen. Aber hier geht es auch gar nicht um unsere Toten, an dieser Stelle geht es um uns selbst. Denn jetzt ist die Tür noch offen, jetzt ist noch Zeit, das Ruder herumzuwerfen, mit dem Glauben ernst zu machen. Jetzt hält Gott uns seine offene Hand entgegen. Schlagen wir ein? Die Einladung Gottes gilt. Lass uns nicht so machen, wie mancher, der sagte, ja, wenn ich alt bin, dann mache ich den Schritt. Folgendes Erlebnis erzählte ein Seelsorger von einem Krankenbesuch. Die Namen sind ausgetauscht. Er sagt, als ich Frau Müller, ein treues Gemeindeglied im Krankenhaus, besuchte, da war sie bereits von ihrer tödlichen Krankheit gezeichnet. Sie erzählte mir von ihrem Ergehen und fügte hinzu, meine Krankheit ist schlimm, ich weiß, dass ich bald sterben muss. Dazu noch die Sorge um meine Familie. Aber ich werfe all meinen Kummer immer wieder auf Jesus, für mich kommt er bald. dann hat alles Leiden ein Ende. Darum bin ich getrost. Als Frau Müller zur Untersuchung hinausgefahren wurde, sprach mich, so erzählt der Seelsorger, ihre Bettnachbarin an. Und sie sagt, ich habe die gleiche Krankheit. Aber ich habe keinen Glauben. Ich beneide Frau Müller darum. Sie hat mir aus ihrem Leben erzählt. Schon immer hat sie sich ihrem Gott anvertraut. Deshalb kann sie es auch jetzt. Ich kann es nicht, weil ich es nicht gelernt habe. In solch schwerem Leid lässt sich ein festes Lebensmuster nicht mehr so einfach umprogrammieren. Und so schließt dieser Seelsorger seinen Bericht. Er sagt, ich versuchte ihr Mut zum Glauben zu machen. Aber es schien, als würde sie vor einer verschlossenen Tür stehen. In einer so schweren Krankheit lässt sich ein festes Lebensmuster nicht einfach umprogrammieren. Wie bitter, wenn man seine Hoffnung setzt auf das Alter, dann habe ich Zeit, dann will ich diesen Schritt wagen und auf einmal merkt, man wird zweimal betrogen. Erstens, man kann nicht mehr einfach so diesen Schritt wagen und zweitens, wenn einem klar wird, was man verpasst hat, jetzt wo man alt geworden ist. Doch diese Einladung Gottes, sie gilt bis heute. Lieber Gottesdienstbesucher, Gott hat auf wundersame Weise vorgesorgt. Da, wo der Platz an unserer Seite durch das Ableben eines geliebten familiären Angehörigen oder Freundes leer geworden ist, da bietet er sich selbst als Freund und Begleiter an. Anders als unsere Angehörigen natürlich. Aber er ist da, neben uns und hunter uns, näher als uns je ein Mensch sein könnte. Eines ist sicher, wir alle werden einmal sterben. Aktien können hochgehen, runtergehen, ob man den Gordo gewinnt oder nicht, das wissen wir am 22. erst. Es gab im deutschen Fernsehen im Jahr 2012 eine Themenwoche. Ich habe mir das notiert. Die hieß, Sie werden sterben. Lassen Sie uns darüber reden. Fand ich sehr interessant. So ein Thema im deutschen Fernsehen im November. Sie werden sterben. Lassen Sie uns darüber reden. Ja, wir können gerne darüber reden, denn die Tür ist noch nicht zu. Ich bin überzeugt, die Tür ist noch offen. Darum, lieber Gottesdienstbesucher, wie sieht es aus? Was ist mit unserem Öl? Haben wir genug dabei? Sind wir bereit, das immer wieder aufzufüllen? Kommen wir jeden Tag neu zu unserem Herrn und sagen, Herr, du bist mein und ich bin dein. Und manchen mag dieses Lied, was wir am Schluss gesungen haben, ein bisschen überzogen vorkommen. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Manchen aber auch nicht. Sie freuen sich darauf. Sie freuen sich darauf, endlich beim Herrn zu sein. Ich freue mich auch. Dort werden wir alle Not, alles Leid, alle Krankheit und alle Tränen vergessen haben. Und ich freue mich darauf, viele Geschwister aus unseren Reihen wiederzusehen. Wir werden die Waltraud wiedersehen. Wir werden den Toni wiedersehen. Sie sind schon vorangegangen, sie sind beim Herrn. Bist du bereit, diesen Weg mit deinem Herrn zu gehen? Bist du bereit und vorbereitet auf diese Hochzeitsfeier? Wenn nicht, du kannst es heute klar machen. Dazu sind Menschen hier, die gerne dieses Gespräch mit dir führen werden. Sie werden einmal sterben. Lass uns darüber reden. Amen.